Ein weites Feld, erstes Buch, erstes Kapitel, bei den Mauerspechten. Wir vom Archiv nannten ihn Fonti. Nein, viele, die ihm über den Weg liefen, sagten, na Fonti, wieder mal Post von Friedländer? Und wie geht's dem Fräulein Tochter? Überall wird von Metes Hochzeit gemunkelt, nicht nur auf dem Prenzlberg. Ist da was dran, Fonti? Selbst sein Tag- und Nachtschatten rief, aber nein, Fonti, das war Jahre vor den revolutionären Umtrieben, als sie ihren Tunnelbrüdern bei Funzellicht was Schottisches, eine Ballade geboten haben. Zugegeben, es klingt albern, wie Honni oder Gorbi. Dennoch muss es bei Fonti bleiben. Sogar seinen Wunsch nach dem abschließenden Y müssen wir mit einem hugenottischen Stempel beglaubigen. Seinen Papieren nach hieß er Theo Wuttke, weil aber in Neuruppin, zudem am vorletzten Tag des Jahres 1919 geboren, fand sich Stoff genug, die Mühsal einer verkrachten Existenz zu spiegeln, der erst spät Ruhm nachgesagt, dann aber ein Denkmal gestiftet wurde, das wir mit Fontis Worten die sitzende Bronze nannten. Ohne Rücksicht auf Tod und Grabstein, eher angestoßen vom ganz figürlichen Monument, vor dem er als Kind oft allein und manchmal an des Vaters Hand gestanden hatte, übte sich schon der junge Wuttke, sei es als Gymnasiast, sei es in Luftwaffenblau, so glaubhaft ein bedeutendes Nachleben ein, dass der bejahrte Wuttke, dem die Anrede Fonti seit Beginn seiner Vortragsreisen für den Kulturbund anhing, eine Fülle von Zitaten auf Abruf hatte und alle waren so treffend, dass er in dieser und jener Plauderrunde als Urheber auftreten konnte. Er sprach von meiner sattsam bekannten Birnenballade, von meiner Grete Minde und ihrer Feuersbrunst und immer wieder kam er auf Effi als seine Tochter der Lüfte. Dubsler von Stechlin und die aschblonde Lene Nimptsch, die gemmengesichtige Mathilde und die zu blass geratene Stine nebst Witwe Pittelkow, Brist in seiner Schwäche, Schach, wie er lächerlich wurde, der Förster Opitz und die kränkelnde Cécile, sie alle waren sein Personal. Nicht etwa zwinkernd, sondern durchlebter Leiden gewiss, klagte er uns seine Frohn als Apotheker zur Zeit der 48er-Revolution, sodann die ihm missliche Lage als Sekretär der Preußischen Akademie der Künste, bin immer noch kolossal schlapp und nervenrunter, um gleichwegs von jener Krise zu berichten, die ihn fast in eine Heilanstalt.